Einen wunderschönen guten Tag, du toller Mensch. Mein Name ist Björn Kurtenbach. Heute wieder solo, da der liebe Felix im Urlaub ist. Und heute haben wir wieder eine schöne Folge Fragefreitag. Ich hoffe, du hattest ein unfassbar schönes Osterfest, beziehungsweise wenn du das hier hörst, ist wahrscheinlich gerade zwischen Karfreitag und Ostersonntag. So oder so, ich hoffe, du hast einfach einen tollen Tag bisher. Dir geht's gut und alles läuft so, wie du es dir wünschst. Bevor ich jetzt hier lange hin und her schnacke, fangen wir einfach mal mit den Fragen an. Der liebe Konstantin möchte wissen, wie schafft man es, genügend Proteine zu sich zu nehmen bei nur 2 Mahlzeiten am Tag? Heute nutze ich noch Skyr und 30 Gramm Whey-Proteinpulver plus die Proteinquellen über die Mahlzeit. Allerdings ist Skyr, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Allerdings ist Skyr sauer statt basisch und vermutlich auf Dauer auch nicht ideal als primäre Proteinquelle. Ja, also allgemein Milchprodukte bis auf Weidebutter sind allgemein nicht so geile Proteinquellen, selbst wenn man die von der Genetik her gut verträgt. Ich persönlich bin auch bei meistens 2 Mahlzeiten pro Tag, beziehungsweise mein zweiter Bulletproof-Coffee ist je nachdem tatsächlich, oder Bulletproof-Kakao oder koffeinfreier Bulletproof-Coffee ist tatsächlich im Normalfall auch nochmal mit 10 Gramm Protein in Form von hydrolysierten Kollagen aus Weidehaltung gepimpt. Ansonsten, ich habe halt pro Hauptmahlzeit meistens mittags und abends, also zwischen 10 und 17 Uhr meist, in der Regel 200 bis 300 Gramm Protein, also nicht nett Protein jetzt, sondern in Form einer Proteinquelle, wie zum Beispiel Fleisch, Fisch, whatever. Und dadurch komme ich relativ easy auf mein Protein, beziehungsweise wenn ich merke, dass da noch was offen ist, dann kommt vielleicht noch eine Zwischenmahlzeit mit rein. So oder so, auch bitte nicht übertreiben mit den Proteinen, aber du brauchst mindestens, das jetzt ohne Sport, oder sagen wir mal, jeder Mensch braucht Minimum, also wirklich Minimum 1,1 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Einfach nur, dass der Körper halbwegs vernünftig funktionieren kann. Da ist jetzt noch nicht mal Muskelaufbau oder sowas mit bei. Deswegen da bitte unbedingt drauf achten. Wenn ich merke, dass es eng wird, ich habe pro Mahlzeit oder bei meinem Abendessen habe ich meistens gleich auch 1 Kilo Gesamtvolumen. Deswegen achte ich darauf, dass mindestens 4 Stunden Abstand sind zu den Mahlzeiten davor. Und helfe ansonsten einfach mit einem Proteinshake nach. Da kann ich auf jeden Fall auch Glutamin empfehlen. Allgemein Glutamin super für die Regeneration der Darmschleimhaut, aber auch allgemein, um die Glykogenspeicher in den Muskeln aufzufüllen und auch um die Muskelregeneration zu pushen. 10, 20, 30 Gramm pro Tag, wenn man viel Sport macht. Nicht mehr als 10 Gramm bitte auf einmal, weil das sonst zu Durchfall führen kann, beziehungsweise wenn du es allgemein nicht so gut verträgst, dann eher 3x5. Da sind dann schon mal 30 Gramm Protein am Start. Dann in den zweiten Bulletproof-Coffee als Mann bzw. als Frau auch schon im ersten Bulletproof-Coffee 10 Gramm Kollagen. Und dann ist man ja gefühlt schon mit den 2 Mahlzeiten bei über 100 Gramm Protein. Und bitte aber kein Skyr, kein Magerquark oder sonst was. Wird viele vielleicht triggern, aber ich persönlich bin der Meinung, wir sollten Fleisch essen, natürlich nicht Massentierhaltungsfleisch, natürlich kein 0815 Billo-Fleisch, natürlich jetzt nicht irgendwie billige Holzfällersteaks vom Schwein oder so, sondern hochwertiges tierisches Protein, einfach weil es gesund ist für den Körper. Und wenn es kein Fleisch aus Weidehaltung ist, dann bitte so mager wie geht, weil du hast vor allem bei, also auch bei Bio, bei Nicht-Weidefleisch, egal ob Haltungsstufe 1, 2, 3 oder 4, wenn die keine Weidehaltung haben, also keine Ernährung auf dem Feld, bei Rindern etc., dann haben die halt auch erstmal ein scheiß Omega-6-Verhältnis in ihrem Fettanteil, wo wir sowieso schon viel zu viel in unserer Ernährung drin haben. Aber auch die Tiere, selbst die Biotiere, die bekommen ja das Getreide, was erstmal eine unnatürliche Fütterung ist, aber auch das Getreide, was so eine hohe Mykotoxinbelastung hat für den Körper, dass es nicht mal für den Menschenverzehr freigegeben ist, obwohl da schon die Werte in meinen Augen viel zu tolerant sind. Und das lagert sich vor allem im Fett ab, beziehungsweise auch bei Milchprodukten im Caseinanteil, wie zum Beispiel, wovon viel im Magerquark ist, wo viel in Skyr ist, und deswegen ist es einfach nicht nice. Und die Antibiotika-Rückstände, die Hormonzusätze, die lagern sich auch vor allem im Fett ab. Deswegen, wenn es hochwertiges Fleisch ist, wenn es Weidehaltung ist, dann so fettig wie möglich. Wenn es nicht Weidehaltung ist, dann bitte so mager wie möglich. Und bei Fisch und Meeresfrüchten natürlich aufpassen, dass die halt entweder aus Bio-Aquakultur sind oder aus Wildfang. Beziehungsweise, wenn das Fische sind, die einen hohen Schwermetallgehalt haben, dann bitte dementsprechend mit Chlorella oder anderen Dingen dafür sorgen, dass diese Schwermetalle abgebunden werden, bevor die in den Körper kommen. Long story short, lieber Konstantin, 2 Mahlzeiten. Achte darauf, dass du deine 40, 50 Gramm Nettprotein pro Mahlzeit hast. Dann hast du schon mal deine 80 bis 100 Gramm nur mit diesen 2 Mahlzeiten. Und wenn es mehr sein soll, dann mit Shakes, Glutamin etc. nachhelfen. Danke dir für die schöne Frage. Die liebe Alexandra möchte wissen, ob ich Tipps für einen geschmeidigen Darm habe. Ist ja davon abhängig, woran es liegt, dass der Darm halt nicht geschmeidig ist. Also da kann es halt einfach sein, hey, Entzündungen, weil Lebensmittel gegessen werden, die nicht gegessen werden sollten, weil der Körper da nicht gut drauf reagiert, mit Immunantworten darauf reagiert oder einfach genetisch nicht dafür gemacht ist. Es kann sein, dass sich scheiße ernährt wird, dass das Darmmikrobiom einfach komplett im Arsch. Okay, also es ist halt sowieso im Arsch, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, dass das Darmmikrobiom komplett im Eimer ist, wegen Antibiotika, wegen minderwertigem Fleisch mit Antibiotikarückständen oder weil einfach zu wenig Ballaststoffe zu dir genommen werden. Ich empfehle grundsätzlich einfach mal einen Test zu machen, zum Beispiel von Sarascreen den Darmgesundheitstest oder von MyBioma einen Test. Kann natürlich auch sein, dass da ein Pilzbefall ist oder whatever, dass man da einfach einmal Klarheit hat und dann kann man das Ganze auch gezielt angehen. Dann möchte der liebe Daniel, es ist immer gut, dass Felix eigentlich sonst in dem Podcast ist, weil ansonsten bin ich einfach zu schnell am Reden und verhaspel mich dann. Deswegen danke Felix, falls du das jetzt hörst, dass du mein Ruhepol bist. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, habt etwas Geduld, wenn ich mich verhaspel. Der liebe Daniel möchte wissen, der möchte ganz schön viel wissen. Ganz liebe Grüße an Daniel. Erstens, macht es Sinn, einmal die Woche Eiweißfasten zu machen? Wenn ja, warum? Da ist erstmal wichtig die Definition von Eiweißfasten. Einige auf Social Media hauen sich ja auch einfach nur an einem Tag die Woche irgendwie nur Eiweißshakes rein und meinen dann, das wäre Eiweißfasten. Das ist natürlich nicht das eigentliche Eiweißfasten. Bei eigentlichem Eiweißfasten geht man auf unter 15 Gramm Proteine, im Bestfall noch weniger pro Tag, einfach um den Körper mehr Zeit zu geben, um in Autophagie beschädigte Zellen zu recyceln. Und genau aus dem Grund ergibt es Sinn. Ich persönlich, ja, ich bin halt so ein ganz oder gar nicht Typ. Ich mache dann halt nicht Eiweißfasten, sondern ich mache dann halt einfach komplett Fasten. So, auch wenn man das dann zu kompliziert ist, mir darüber Sorgen zu machen, hey, wie viel Protein hat Brokkoli? Okay, darf ich nicht mehr als 300 Gramm essen, etc. Also, ich bin so ein Fan, einmal die Woche komplett fasten, wenn man einen gesunden Körper hat und da muss man sich auch nicht so viel Gedanken drüber machen, ob man zu viel Protein zu sich nimmt. Dann die nächste Frage. Gibt es gesunde Milchprodukte? Ja, Rohmilch von A2-Kühen. Gerne mal googeln, würde jetzt den Rahmen sprengen. Und Weidebutter, wenn man sie gut verträgt. Und Kolostrum, wenn die Qualität stimmt. Welche pflanzlichen Proteine sind empfehlenswert? Also das Ding ist halt, die meisten pflanzlichen Proteine haben nicht so eine geile Bioverfügbarkeit, beziehungsweise die kommen meistens auch in Kombination mit anderen doofen Dingen, die in der Pflanze sind, wie Antinährstoffe, Lektine, also Dinge, die den Körper schaden, die den Darm schädigen, die für Leaky Gut sorgen etc. Deswegen bin ich allgemein kein großer Fan von pflanzlichen Proteinen als Hauptproteinquelle, also Bohnen, Hülsenfrüchte etc. Auch auf gar keinen Fall Soja. Und es wird vielleicht den einen oder anderen triggern, aber wir sollten einfach nicht vegetarisch oder vegan sein. So, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, falls du vegan oder vegetarisch bist und du machst das, weil du gesund sein willst, dann ist es einfach nicht schlau. Ich wollte gerade sagen dumm, aber es ist nicht schlau. Und wenn du das Ganze allerdings machst, weil du einfach für dich entschieden hast, hey, meine Gesundheit ist mir nicht so wichtig, wie einfach nach meinen Werten zu leben und ich möchte nicht, dass Tiere für mich leben, dann Respekt, dann zieh durch, aber du fuckst halt deinen Körper ab. So. Die nächste Frage ist, ab wann ist Sport nicht mehr gesundheitsfördernd? Die Frage ist ein bisschen zu unkonkret. Da ist jetzt sehr, sehr, sehr viel Interpretationsspielraum. Also grundsätzlich ist Sport auf jeden Fall nicht mehr gesundheitsfördernd, wenn er dir schadet. So, wenn dein Körper im Übertraining ist, wenn dein Körper nicht genug Zeit zur Regeneration hat und wenn es halt Extreme sind. Also jetzt bei Kraftsport zum Beispiel, deswegen arbeite ich nicht so gerne mit freien Gewichten, weil ich neige dazu, drüber zu gehen, weil die Muskeln zum Beispiel, die wachsen relativ schnell bei mir als Biohacker, aber die Gelenke müssen sich erstmal nach und nach an diese neue Belastung gewöhnen. Und deswegen bin ich, seit ich jetzt im Gym angemeldet bin, ein großer Fan von einfach stumpf Geräte, wo ich relativ wenig falsch machen kann. Vielleicht machen wir da nochmal eine extra Folge mit dem lieben Felix, der im Sportthema sehr viel fitter ist als ich. Und der kann wahrscheinlich dann auch gut die nächste Frage beantworten. Wie sollte das Verhältnis Kraft zu Ausdauersport sein? Ich glaube aber, da gibt es jetzt nicht so eine Schwarz-Weiß-Antwort, sondern es kommt immer drauf an. Lieber Daniel. Dann, der liebe Alex möchte wissen, was sind die heftigsten Subs, die keiner kennt, aber die von Top-Athleten verwendet werden und die richtig krasse Ergebnisse bringen? Puh, da ist halt so, ist halt dann, wo wir in einen sehr starken Graubereich kommen, wo ich jetzt gar nicht so viel dazu teilen möchte, einfach auch, um die Leute zu schützen und jetzt hier auch nichts zu empfehlen, was irgendwie verboten ist oder so. Grundsätzlich die Standard-Supplements aus dem Biohacking und ansonsten Peptide, die immer mehr im Kommen sind, wo auch Andrew Huberman einige Videos schon zu gemacht hat. Da gerne einfach mal eigenverantwortlich googeln, weil die Dinge sind zum Teil halt nicht erlaubt. Da möchte ich jetzt keine Tipps geben. Dann, der liebe Jakob möchte wissen, Servus Björn, habt ihr im Podcast schon mal über Kefir gesprochen? Würde mich interessieren, was die Biohacker davon halten. Also bei Kefir gehe ich jetzt mal davon aus, dass du Milchkefir meinst. Es gibt natürlich auch Wasserkefir. Habe ich auch eine Zeit lang tatsächlich selber gemacht, bis dann mal eine Flasche im Schrank explodiert ist, weil ich nicht den Druck abgelassen habe und die viel zu viel gegoren ist. Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Ich gehe jetzt mal davon aus, du meinst den normalen Kefir aus dem Supermarkt. Also was an Kefir halt gesund ist, sind halt die ganzen Probiotika. So. Die Milchprodukte im Supermarkt, sei es jetzt Skyr, sei es Joghurt, sei es Kefir, wo dann gesagt wird, hey, das ist total gesund wegen Probiotika. So, die Probiotika da drin sind tot. So, die Dinge wurden pasteurisiert, logischerweise natürlich auch aus Gesundheitsgründen, dass da nichts passieren kann. Und dass die halt auch ja auf Masse in die Supermärkte gebracht werden können und auch haltbar sind. Dementsprechend ist es halt einfach die Illusion, dass man seinem Magen-Darm-Trakt was Gutes tut, aber im Endeffekt ist es halt einfach nicht mal gesund. So. Wenn man jetzt Zugang zu Rohmilch hat, im Bestfall A2-Rohmilch, und man dann seinen eigenen Kefir macht, der dann auch noch bioaktiv ist, also wo die Probiotika wirklich drin sind, dann kann das wiederum sehr nice sein. Aber ist für die meisten gar nicht so einfach, außer man hat eine gute Connection zu einem Bauer oder lebt in der Schweiz. Die haben da relativ viele Rohmilchautomaten. Steht zwar dann auch drauf, hey, vor dem Verzehr erhitzen, aber im Normalfall sind die relativ safe. Die liebe Sandra möchte wissen, was unterscheidet euch von einem klassischen Ernährungsberater? Also wir sind halt keine Ernährungsberater, wir sind Biohacker. Klar, Ernährung hat auch einen wichtigen Teil, weil dann einfach, also wir sind halt aus, wir bestehen aus Zellen und diese Zellen erstellen wir aus unserer Ernährung, beziehungsweise aus den Lebensmitteln, die wir ihm hinzufügen unter anderem. Aber wir gehen halt sehr, 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 sehr tief rein. Also bei meinen One-on-One-Klienten mache ich ja 15, 16, 17, 18 Labortests allein, um zu sehen, wie die genetischen wie die genetischen Eigenheiten sind, was der Körper braucht, wo Nährstoffe fehlen, wo Darm irgendetwas braucht oder wo im Darm irgendetwas ist, was da nicht hin soll, wie Pilzbefall oder so. Also das, was ich im Endeffekt mache und was mich in dem Fall auch von den meisten anderen Biohackern unterscheidet, ist einfach, dass ich sehr, sehr, sehr tief reingehe und einfach innerhalb von 8 Wochen gefühlt alle Probleme lösen, beziehungsweise wenn dann mal wieder ein Kunde oder eine Kundin mit einer in Anführungszeichen unheilbaren Krankheit ist, dann kann es auch ein paar Wochen länger dauern, bis es geheilt ist. Aber die Art und Weise, wie ich arbeite, ist einfach darauf ausgelegt, dass innerhalb von 8 Wochen eigentlich die Themen Energie, Fokus, Schlaf, Ernährung, Prokrastinieren, Stress, Resilienz, Kreativität, einfach ein für alle Mal gelöst sind. Und wenn ich mit den Leuten dann danach weiterarbeite, mache ich eigentlich mit denen nur noch Bewusstsein, weil das ist dann halt ein geisteskranker Hebel, wenn der Körper so funktioniert, wie von Mutter Natur vorgesehen. Da arbeite ich natürlich auch mit Schlafoptimierung, mit Ernährung, mit gezielter Supplementierung, aber auch mit ganz vielen anderen Dingen. Also es ist so ein sehr holistischer, ganzheitlicher und extrem effektiver Ansatz. Deswegen ist natürlich dann auch in diesen Intervallen immer regelmäßig diese mindblowing Testimonials gibt. Die liebe Nori fragt, lohnt sich die Anschaffung einer Infrarotkabine? Also wenn du sie nutzt, ja, die gibt es ja mittlerweile schon für 500 bis 1000 Euro. So, wenn es hier in meine Wohnung reinpassen würde und dabei auch noch ästhetisch aussehen würde, hätte ich ja auch eine und würde die höchstwahrscheinlich mindestens 5 Tage pro Woche nutzen. Habe ich aber nicht. Also wenn du sie nutzt, auf jeden Fall. So Infrarotsauna, richtig gut, weil die braucht gar nicht so lange, bis sie aufgeheizt ist. Und allgemein Schwitzen, richtig gut für den Körper. Gerade auch am Morgen hat es Benefits, die Körpertemperatur zu erhöhen, entweder durch eine Infrarotsauna oder durch Sport oder durch kalt duschen. Einfach um dein Cortisol-Level zu managen, dass du einfach die nächsten Stunden danach noch fokussierter bist, etc. Wenn der Körper noch keine richtige Entgiftung hatte, dann bitte den Körper erstmal darauf vorbereiten, dass er entgiften kann, was ja bei dir, liebe Nori, weil du ja im One-on-One bei mir warst, gar kein Problem ist. Aber bei Menschen, die jetzt ihren Körper noch nicht optimiert haben und eventuell auch gar nicht die Nährstoffe haben, die sie wirklich brauchen, um den Körper vernünftig zu entgiften, da bitte nicht übertreiben. Dann möchte der liebe Marco noch wissen, was haltet ihr von dem überall gehypten Produkten von AG1, also Athletic Greens? Ich persönlich nutze die jetzt nicht. Ich weiß, Andrew Huberman hat mal in einem Podcast erwähnt, dass er das täglich nutzt. Es ist grundsätzlich von den Inhaltsstoffen, ist es halt nice. Es ist halt so ein Allrounder. So, also auf jeden Fall 1000-mal besser, das zu nehmen, als es nicht zu nehmen. Bei mir ist der Anspruch, dass man von den Dingen genau das bekommt, was man wirklich, wirklich braucht. Deswegen mag ich so eine Kombipräparate allgemein nicht. Viele Kombipräparate haben halt auch einfach minderwertige Stoffe drin. Bei AG1 ist das, so wie ich das gesehen habe, nicht der Fall. Also da haben die sich wirklich Mühe gegeben, ein geiles Produkt zu machen. Aber für mich persönlich sind von einigen Dingen einfach viel zu wenig drin, wo der Körper einfach einen höheren Bedarf hat, die ich dann lieber extra supplementiere. Dann möchte er noch wissen, was hältst du von Nahrungsergänzung basierend auf selbst durchgeführten Bluttest? Also kommt jetzt drauf an, was du meinst. Wenn du jetzt meinst, selber einen Bluttest machen und dann für dich selber entscheiden, was du bekommst, kann Sinn ergeben, wenn man Ahnung hat. Ich glaube aber eher, du meinst die Anbieter, die wirklich sagen, hey, schick uns deinen Bluttest und du bekommst dann die Supplementierung, die du wirklich brauchst. Hat mir tatsächlich die Tage erst ein ehemaliger Kunde was geschickt, was er da bekommt. Und das war dann halt so, ja, okay. Das Problem ist, die müssen sich daran halten, was zum Beispiel auch eine offizielle deutsche Institution empfiehlt an Nährstoffen. Das Problem ist, die Menge an Vitamin C, die da zum Beispiel empfohlen wird, ist jetzt nicht die Menge an Vitamin C, dass der Körper richtig gut funktioniert, sondern einfach die Menge, um zum Beispiel kein Skorbut zu bekommen. So. Oder einfach, um keinen extrem krassen Mangel zu haben. Aber es ist halt nicht die Menge, die man braucht, dass der Körper richtig funktioniert. Deswegen bin ich da nicht so der Fan von. Es kann natürlich bei Leuten, die jetzt noch gar nichts nehmen, trotzdem positive Auswirkungen haben. Aber ja, es ist halt so vielleicht 5-10% von dem, was der Körper wirklich braucht. So, deswegen bin ich da kein Fan von. Dann die letzte Frage von dem lieben Robert. Wie ist die Wirkung von Rotlichtstrahlung auf den Körper und wie bekommt man natürlicherweise viel davon? Also was Rotlichtstrahlung unter anderem macht, ist, dass es in den Zellen dafür sorgt, dass EZ-Wasser produziert wird. EZ-Wasser ist ein, also Exclusion Zone Wasser ist ein, ja, ich glaube mittlerweile offizieller Aggregatzustand von Wasser neben flüssig, gefroren, dampfend. Und man hat zum Beispiel einen relativ hohen Anteil von EZ-Wasser in Quellwasser. Deswegen, wenn man jetzt mal so Wasser aus einer Quelle getrunken hat, das ist so ein bisschen dickflüssiger als normales Wasser, weil da eben so viel EZ-Wasser drin ist. Und wenn man dann dieses EZ-Wasser in den Zellen hat. Erstmal die Mitochondrien funktionieren sehr viel besser, aber die Kollagenproduktion geht zum Beispiel auch nach oben. Es gibt auch mittlerweile immer mehr Solarien, wo es dann eine Super-Beauty-Liege gibt oder eine Super-Beauty-Kollagen-Boost-Liege oder whatever. Auch bald bei mir um die Ecke im Fitnesscenter, da freue ich mich schon sehr drauf, die werde ich tatsächlich nutzen. Und das ist halt im Endeffekt einfach Rotlicht. So, und dieses Rotlicht sorgt halt einfach dafür, dass die Kollagenproduktion nach oben geht, dass die Zellen besser funktionieren, dass der Körper einfach oder dass die Haut eigentlich, kann man sagen, verjüngt. Entspannt den Körper, der Haut geht's gut, aber allgemein der Körper kann besser Energie produzieren, deswegen finde ich sowas toll. Natürlicherweise natürlich auch zum Teil Sonnenstrahlung, logischerweise, aber natürlich ist es effektiver, wenn man da entweder mit so einer Rotlichtliege arbeitet oder mit einer Rotlichtlampe. Da gibt es auch mittlerweile relativ kleine, günstige Geräte, so eine Rotlichtpanel, die man sich zum Beispiel auch an den Schreibtisch und so mit hinstellen kann, oder Rotlichtliegen, die man einfach auf die Matratze rauf macht. Und dann bekommt man da Rotlicht ab. Und ich werde persönlich dann, sobald das Solarium bzw. diese Rotlicht-Kollagen-Super-Mega-Hyper-Ultra-2000-Liege hier im Gym von mir steht, werde ich die safe dreimal die Woche nutzen. So Minimum. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Grundsätzlich ist es auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn ich mal ein bisschen mehr Farbe im Gesicht bekomme. Ich werde dann nicht braun, ich werde dann so normalfarben. Hashtag Nerd-Lifestyle. Das war's für heute. Vielen lieben Dank euch für die vielen Fragen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und da ist dann auch wieder der liebe Felix am Start. Danke fürs Zuhören und bis deine Antenne.